Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Einen guten Tag wünscht Jule Reimer. Herzlich willkommen. Die Skelenius und Zipse stellen sich den Kritikern. Autobusse wollen den Imagewandel. Das titelte gestern noch die deutsche Presseagentur. Zumindest bei VW-Chef Herbert Diess wirkt das einen Tag später nicht mehr ganz so überzeugend. Denn möglicherweise geht es auch bei neueren Motoren nicht in jedem Fall so sauber zu, wie verkündet. Wir berichten außerdem über die TÜV-Ergebnisse für E-Scooter im Praxistest, über Islands Pläne für einen Megahafen zum Umschlag von Rohstoffen, über Pharmakonzerne, die die Antibiotikaforschung einstellen, obwohl angesichts zunehmender Resistenzen dringend neue Varianten dieser Medikamente notwendig wären. Auch erkrankte Tiere können Blutspenden gebrauchen. Wir erklären, wie das für Hunde und Katzen funktioniert und nehmen im Verbrauchertipp die Inhaltsangaben bei Naturkosmetik unter die Lupe. Nach Recherchen unseres Schwestersenders Südwestrundfunk stehen auch Euro 6 Dieselmotoren von VW im Verdacht, eine Abschalteinrichtung zu besitzen. Das legen vertrauliche Dokumente des VW-Konzerns nahe, die dem SWR vorliegen. Nick Schader berichtet.
Die Dokumente beziehen sich auf den Dieselmotor EA288, der seit 2012 in vielen Modellen des VW-Konzerns eingebaut wird. In den internen Unterlagen wird beschrieben, wie die Autos erkennen, ob sie sich gerade auf einem Prüfstand befinden, eine sogenannte Zykluserkennung. Für Axel Friedrich, Experte im Dieseluntersuchungsausschuss des Bundestages, sind die Unterlagen ein Beleg, dass auch bei den neueren Dieselmotoren eine Abschalteinrichtung eingebaut wurde. Im Straßenbetrieb werde zu wenig AdBlue eingespritzt, ein Stoff, um Abgase zu reinigen. VW wollte die Dokumente wegen deren Vertraulichkeit nicht kommentieren, bestritt aber prinzipiell, dass es beim Motor EA288 eine Zykluserkennung gebe. Ob das stimmt, steht auch im Mittelpunkt aktueller Gerichtsverfahren, bei denen jetzt Gutachter klären sollen, ob VW gegen Gesetze verstoßen hat.
Nick Schader berichtete. Wer sich noch vor der offiziellen Straßenzulassung der neuen E-Scooter einen solchen gekauft hatte, konnte im Juni mitunter die böse Überraschung erleben, dass sein Fahrzeug gar nicht unter den neuen Regeln als straßentauglich erlaubt war. Wer sich also die neuen Flitzer leisten will, sollte genauer hingucken. Jetzt hat der TÜV die kleinen Elektroroller unter die Lupe genommen. Dieter Nürnberger, wie sieht das Ergebnis aus?
Jule Reimer, vor 3 Monaten tauchten ja die ersten Elektro-Tretroller im Verkehr auf, vor allem in den Großstädten. Damals trat eben auch die neue Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung in Kraft. Und der TÜV gehört zu jenen Institutionen, die auch die Zulassung im Auftrag des Kraftfahrtbundesamtes prüfen. Und zur Bilanz des TÜVs gehören Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Und die wurden heute vorgestellt. Ein Schwerpunkt sind die bislang nicht vorhandenen Blinker. Es ist so, dass man wie beim Fahrrad auch ein Handzeichen geben müsste. Das jedoch sei aus Gründen der Balance des Gleichgewichts nur sehr erfahrenen Nutzern möglich, sagt Jens Peuker. Er ist Typprüfer beim TÜV Rheinland.
Wenn man keine Fahrtrichtungsanzeige, sprich Blinker, hat, dann muss man das zwangsweise mit den Händen tun. Und wenn man die Hände vom Lenker nimmt, das ist nicht optimal, keine Frage.
Hier also fordert der TÜV eine Ausstattungspflicht der Elektro-Tretroller mit Blinkern. Ein zweiter Aspekt sind die Bremsen. Hier hofft der Technische Überwachungsverein auf Vereinheitlichungen des Gesetzgebers.
Es ist eine Mindestverzögerung vorgeschrieben und letztendlich, was die Vorschrift belangt, war es das fast schon. Da ist alles möglich. Schutzblechbremsen, elektrische Bremsen und eben auf diese Arten von Bremsen wird nicht weiter eingegangen.
Der TÜV präsentierte heute auch eine repräsentative Umfrage und demnach sind auch viele Bundesbürger für Veränderungen. Mehr als 2/3 wollen eine explizit vorgeschriebene Blinkerpflicht und die Mehrheit ist sogar der Meinung, dass Nutzer mindestens einen Mofa-Führerschein haben sollten. Das sei eine Überlegung wert, so der TÜV. Allerdings sind generelle Aussagen eben auch nur schwer möglich, da es eben doch auf das jeweilige Fahrverhalten des Einzelnen und dessen Erfahrung ankomme, auf die konkrete Situation im Verkehr ebenso und auch auf dem Untergrund, auf dem man dann unterwegs ist. Stichwort Helmpflicht. Dafür setzt sich der TÜV ein. Doch sei dies auch keine so einfache Frage. Laut Straßenverkehrsordnung gibt es eine Helmpflicht für Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit ab 25 km pro Stunde. E-Scooter dürfen aber nur 20 km pro Stunde fahren. Noch einmal Jens Peuker.
Helmpflicht sollte schon irgendwie in die Verordnung mit eingebunden werden. Was natürlich in der Praxis dann schwer machbar ist, weil eben Helme nicht als Mietobjekte zur Verfügung stehen können. Wenn der einmal runtergefallen ist, das sieht man dem nicht unbedingt an. Dann hat er aber die Schutzwirkung nicht mehr.
Kritik gab es heute nicht nur sicherheitstechnischer Art. Der TÜV bemängelt auch die Datenschutzrichtlinien bei der Nutzung der E-Scooter. Günther Martin ist IT-Experte beim TÜV.
Ich habe meine App, ich muss mich registrieren und dann kann ich das Gerät leihen. Wenn ich mich registriere, dann will ich mich auch mal wieder deregistrieren können. Das geht zum Beispiel nicht. Also die Apps, die wir untersucht haben, und das sind alle großen Anbieter, bieten in der App keine Möglichkeit, sich zu deregistrieren. Meine Daten bleiben also ewig beim Anbieter erhalten. Es sei denn, ich rufe den Anbieter an oder schreibe ihn an und bitte darum, meine Daten zu löschen.
Es sei eben so wie in vielen Bereichen, die Nutzer zahlen hier auch mit ihren Daten. Weshalb sie eben so sensibel mit diesen umgehen sollten, rät der TÜV-Experte. Also auch nur das angeben, was als Pflichtangabe so markiert ist. Und darüber hinaus sollte der Gesetzgeber auch in weiteren Fällen aktiv werden. Günther Martin.
Wir stellen uns vor und wir fordern auch, wenn die Bewegungsdaten nicht mehr gebraucht werden, also wenn die Ausleihe abgeschlossen ist, beendet ist, der Nächste hat schon den E-Scooter wieder in Betrieb, man muss auch keine versicherungsrechtlichen Dinge mehr klären, dann sollen bitteschön die Bewegungsdaten anonymisiert werden.
Fazit also, explizit keine Verteufelung dieser vielerorts ja sehr umstrittenen Elektro-Tretroller, aber eben auch Forderungen an den Gesetzgeber nachzubessern.
E-Scooter im Praxistest des TÜV, vorgestellt von Dieter Nürnberger. Und die Ergebnisse finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de und natürlich auch in unserer praktischen App DLF Audiothek. Es klingt nach Grönland Rush à la Trump, spielt sich aber ein paar hundert Kilometer südöstlich von Grönland ab. Island, ebenfalls eine Insel, plant einen Megahafen, und zwar für den Rohstoffumschlag. Der Superhafen soll auch als Drehscheibe für den amerikanisch-europäisch-asiatischen Containerverkehr dienen. Umweltschützer halten das Projekt für eine Schnapsidee. Carsten Schmiester weiß mehr.
Die ersten Verträge sind unterschrieben. Die Bremer Hafenmanagementgesellschaft Bremenport, das isländische Ingenieurbüro EFLA und dazu Gemeinden am nordöstlich gelegenen, tiefen und gut geschützten Finnafjord haben ein Megaprojekt auf den Weg gebracht. Gemeinsam wollen sie dort einen Hafen mit einer Kailänge von bis zu 6 Kilometern entwickeln. Der soll einmal Drehkreuz des durch schmelzendes arktisches Eis über die Nordwest- und Nordostpassage laufenden Containertransports zwischen Amerika, Asien und Europa werden. Auf dem Gelände soll es dazu nachhaltige Fischzucht geben, große Lagerflächen für Transportgüter und Umschlagsplätze für arktische Bodenschätze, an denen ja nicht nur US-Präsident Trump großes Interesse hat, sondern auch Russland, China oder viele andere Staaten. Hafstein Helgason ist Direktor für Geschäftsentwicklung bei EFLA in der isländischen Hauptstadt Reykjavik und ein großer Fan des Hafenprojekts.
Wir werden auch wahrscheinlich dort eine Art Hotel für Mining-Material aus Grönland in Zukunft haben. Das heißt, es werden kleinere Spezialschiffe zwischen Island und Grönland pendeln mit Material, und das wird auf Land gesetzt hier. Und dann mit größeren Schiffen von hier aus exportiert.
Island könnte ein derartiges Großprojekt gut gebrauchen, meint er. Gerade im kaum entwickelten Nordosten, wo es heute außer Fischerei nichts ökonomisch Bedeutendes gäbe. Das werde sich dann ändern, aber langsam. Die Gegend würde also nicht aus dem Schlaf gerissen, sondern eher sanft geweckt.
Das Gute dabei ist, weil das in Etappen geschieht, ist, dass man nicht auf einmal irgendwelche 500 Jobs braucht, sondern man braucht vielleicht am Anfang irgendwelche 30, 40 pro Firma. Ja. Wenn alles aufgebaut wird in 50 Jahren, dann könnte man schon vielleicht ein paar hundert Leute hier beschäftigen.
Vielleicht. Und wenn, dann auch erst in ferner Zukunft. Ein Signal an die Gegner des Projekts, vor allem an Islands Umweltschützer. Deren Sorgen nehme man sehr ernst, so Helgason.
Für diese Vorplanung haben wir sehr auf die Goals von Vereinigten Nationen hingeschaut. Und wir wollen nur Firmen einladen, welche auf die Umwelt achten und zum Beispiel kohlenstoffneutral sind oder werden.
Was Trygvi Felixson wohl nicht umstimmen wird. Der Vorstand der Landschaftsschutzorganisation Landwehr enthält nichts vom geplanten Hafen, über den er offiziell kaum informiert sei, merkt er spitz an. Aber selbst wenn er einmal konkrete Pläne kennen würde, wird unsere erste Reaktion wohl eher negativ sein, weil wir schon so viele andere Großprojekte auf Island gesehen haben. Wir kürzen sie auf isländisch LSD ab, das heißt so etwa der größte Traum von allen. Glücklicherweise sind nicht alle davon verwirklicht worden. Für ihn kommt das Projekt zur Unzeit. Island wird kaum mit der Touristenschwemme fertig, die in diesem Sommer nur ein wenig kleiner geworden ist. Und es gibt die Forderung nach immer neuen Kraftwerken, die aus Wasserkraft oder vulkanischer Erdwärme billigen Strom machen sollen. Unter anderem für gigantische Computerfarmen, auf denen dann Kryptowährungen wie Bitcoins geschürft werden. Das alles gefährde Islands eigentliches Kapital.
Our main resource in Iceland now.
Unsere wichtigste Ressource auf Island, die uns aus der Wirtschaftskrise 2008 geholfen hat, ist unsere schöne Natur. Sie ist mehr wert als Projekte, die 20, 30 Jahre laufen und dann wieder beendet werden. Die Natur ist viel nachhaltiger als jeder einzelne dieser größten Träume aller Zeiten. Das gilt auch für den neuen Hafen.
Carsten Schmiester stellte Ihnen Pläne für einen isländischen Superhafen vor. Die Erfindung von Antibiotika hat vielen Menschen das Leben gerettet. Doch mittlerweile wirken viele der Mittel nicht mehr, weil sie an Mensch oder auch an Tiere in der industriellen Haltung in so großen Mengen ausgegeben wurden, dass viele Krankheitserreger gar nicht mehr auf die Medikamente ansprechen. Gleichzeitig gilt die Ausbreitung resistenter Keime mittlerweile als eine der größten globalen Gefahren, mit denen sich sogar die G20-Staaten auf ihren jährlichen Gipfeln befassen. Dennoch haben fast alle Pharmaunternehmen die Forschung an neuen Antibiotika gestoppt. Oda Lambrecht und Christian Baas haben recherchiert.
Antibiotika sind eine der größten Errungenschaften der Medizin. Bis heute retten sie vielen Menschen das Leben. Aber diese Errungenschaft ist in Gefahr, denn resistente Keime, gegen die kaum Antibiotika mehr wirken, breiten sich aus. Immer mehr Menschen sterben, sagt Andrea Amon, Direktorin der EU-Seuchenschutzbehörde in Stockholm.
Nach unseren Schätzungen sterben jedes Jahr 33.000 Menschen in der EU an den Folgen von Infektionen mit resistenten Keimen. Das sind im Vergleich zu unserer vorherigen Schätzung aus dem Jahr 2015 sind mehr geworden.
Weltweit sieht es noch dramatischer aus. Allein Hunderttausende Neugeborene sterben jedes Jahr, weil Antibiotika nicht mehr anschlagen. Doch neue Mittel werden kaum noch entwickelt.
Ja, die letzten Jahre machen einen da nicht viel Hoffnung. Und von dem, was wir wissen, haben wir auch jetzt keine größeren Erfindungen zu erwarten.
Sagt die deutsche Ärztin Andrea Amon. Denn fast alle großen Pharmakonzerne haben ihre Forschung in diesem Bereich in den vergangenen Jahren gestoppt. Zuletzt 2018 Sanofi und Novartis. Andere wie der deutsche Pharma-Riese Bayer sind schon länger nicht mehr dabei. Und nach NDR-Informationen entwickelt inzwischen auch der größte Gesundheitskonzern der Welt, die Firma Johnson & Johnson, keine Antibiotika mehr. Die Mittel seien für die Konzerne nicht lukrativ, sagt Peter Bayer von der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf.
Die großen Pharmaunternehmen sind eigentlich fast alle ausgestiegen. Und wir sehen also, jedes Jahr steigt noch ein oder zwei aus, weil sie andere Bereiche priorisieren, in denen sie mehr Geld verdienen können.
Denn wenn neue Antibiotika auf den Markt kommen, sollten sie möglichst selten eingesetzt werden, damit sie nicht schnell ihre Wirkung verlieren. Hohe Verkaufszahlen sind damit unwahrscheinlich. Mit anderen Medikamenten, etwa gegen Krebs, machen die Konzerne dagegen Milliardengewinne. Ursula Teuritzbacher sieht deshalb die Firmen in der Pflicht. Sie ist eine der wichtigsten unabhängigen Expertinnen im Bereich der Antibiotikaforschung und arbeitet unter anderem für die WHO.
Für mich ist es absolut klar, dass die Pharmaindustrie eine Verantwortung hat für die Gesellschaft. Ohne Gesellschaft könnten keine Medikamente verkauft werden und könnten keine Profite gemacht werden. Da ist eine Verantwortung, die sollte auch eingefordert werden.
Der Generaldirektor des Internationalen Pharmaverbandes Thomas Quaney weist dies zurück.
Wo ich mich dagegen wehre, ist, Schwarzer Peter ist die Pharma schuld, weil die haben so viel Geld, die müssen das lösen.
Er kenne keine Firma, die es verantworten könne, in etwas zu investieren, für das sie kein Geld bekomme. Aus seiner Sicht müsste die Gesellschaft bereit sein, mehr für Antibiotika zu zahlen. Und zwar auch dann, wenn die Mittel nur selten eingesetzt werden. In Deutschland scheint das Thema allerdings derzeit nicht weit oben auf der Agenda zu stehen. Auf Anfrage teilte das Bundesgesundheitsministerium mit, es wolle sich dafür einsetzen, dass auf europäischer Ebene weitere Anreize für die Entwicklung von Antibiotika geprüft würden. Details könne man dazu aber nicht nennen.
Ein Bericht von Oda Lambrecht und Christian Baas und mehr erfahren Sie heute im ARD-Fernsehen in der Sendung Panorama um 21.45 Uhr, also im Ersten. Viele Deutsche sind leidenschaftliche Haustierbesitzer. Allein 9 Millionen Hunde und 14 Millionen Katzen melden die Statistiken für 2018. Doch auch die Vierbeiner werden mal krank. Und wie beim Menschen sind auch in manchen Situationen Blutspenden die einzige lebensrettende Maßnahme. In Berlin unterhält deshalb auch die Freie Universität eine Blutspendestelle, die auf Hunde und Katzen spezialisiert ist. Daniela Siebert hat sie für uns besucht.
Fabi ist heute zur Nachuntersuchung in die Klinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin gekommen. Die hellbraune Promenadenmischung trägt einen riesigen Verband um den Leib und hat sich im Behandlungszimmer unter dem Stuhl von Herrchen Thomas Putz zusammengerollt. Vor 2 Tagen hatte die 12-jährige Hündin auf einmal einen Schwächeanfall und er fuhr mit ihr hierher in die Klinik.
Wir dachten schon, sie stirbt uns weg. Das Team hat sehr schnell eine Notoperation arrangiert. Also man hat dann festgestellt, die Schwäche kommt durch einen Blutverlust aus der Milz, hat dann auch ganz schnell einen Tumor in der Milz festgestellt und sie wäre ohne diese Operation verblutet, innerlich verblutet. Das hat man aber alles stoppen können.
Tierärztin Barbara Kohn kommt dazu im weißen Arztkittel. Die Professorin berichtet, wie es zu der Bluttransfusion kam.
In der Operation hat der Tumor nochmal angefangen zu bluten.
Ja, okay.
So, und der Chirurg rief dann aus dem OP, dass der Tumor jetzt sehr stark blutet. Und dann ging auch der Blutdruck runter in der Operation. In dem Moment haben wir dann eben entschieden und sind schnell gelaufen. Insofern hat sie bestimmt überlebt wegen dem Blutbeutel.
Fabi hatte das Glück, dass die Tierklinik eine Blutspendestation mitsamt Blutbank für Hunde und Katzen betreibt. Denn es gibt immer wieder medizinische Probleme, die Blutspenden für solche Haustiere nötig machen, erklärt Barbara Kohn.
Vor allem Blutarmut. Wenn die Blutarmut zu schlimm und lebensgefährdend wird, dann muss transfundiert werden, weil es gibt keinen anderen verfügbaren Sauerstoffträger, nur die roten Blutkörperchen. Und bei beiden Tierarten kommen dann auch noch Gerinnungsstörungen dazu, zum Beispiel Rattengiftvergiftung oder Bluter oder Verbrauch von Gerinnungsfaktoren bei schweren Entzündungen.
Etwa ein Dutzend Blutbeutel lagern im Kühlschrank der Klinik. Vollblut für Katzen und für Hunde getrennte Packungen mit Plasma oder roten Blutkörperchen. Ähnlich wie bei Menschen gilt es bei beiden Tierarten, verschiedene Blutgruppen zu unterscheiden.
Hunde haben mindestens 12 verschiedene Blutgruppen. Und bei den Katzen, da gibt es vorwiegend die Blutgruppen A, B, AB und darauf testen wir auch. Es muss für die Blutgruppe der entsprechende Spender gesucht werden und besonders bei Katzen ist das extrem wichtig.
Als Spendertiere kommen nur gesunde Tiere in Frage. Sie müssen ein Mindestgewicht haben und dürfen höchstens 10 Jahre alt sein. Regelmäßige Impfungen und Wurmkuren sind Pflicht. Außerdem gibt es geografische Ausschlusskriterien, etwa Hunde, die in Südeuropa waren.
Wir testen momentan unsere Spender zum Zeitpunkt der Blutentnahme nur auf eine Infektionskrankheit. Das ist die sogenannte Anaplasmose, die wird vom Holzbock übertragen. Und wenn wir einen Hund aus dem Mittelmeerraum nehmen würden, dann müssten wir auf 6, 7 Krankheiten testen und wären immer noch nicht ganz sicher.
Nach einer Eingangsuntersuchung mit Gewichts- und Blutkontrolle geht es zur Blutspende. Heute wurde Emma herbestellt, ein schwarzer Labrador-Retriever, dessen Blut zu einem Hundepatienten auf der Intensivstation passt. Frauchen Julia kommt mit ihrem Haustier schon zum 2. Mal Blut spenden. Ein Grund, sie ist Krankenschwester auf einer Intensivstation für Menschen.
Als wir vor 2 Jahren etwa das erste Mal hier waren zum Blutspenden, dachte ich eben auch, naja, wenn bei Menschen Blutspenden gesucht werden, warum kann man das nicht auch beim Hund unterstützen?
In einer etwa viertelstündigen Prozedur wird eine Stelle am Hundehals für die Einstichkanüle kahl rasiert. Dann halten 2 Erwachsene Emma in Seitenlage fest und beruhigen sie, während 300 Milliliter Blut über einen Schlauch in einen Blutbeutel fließen. Katzen bekommen beim Blutspenden üblicherweise eine Beruhigungsspritze. Emma erhält als Lohn für ihr Blut sofort danach Leckerli. Frauchen Julia bekommt einen Sack Hundefutter für zu Hause. Eine weitere Entschädigung gibt es für die Spender nicht. Das ist aber auch nicht entscheidend, findet die Hundebesitzerin mit Säugling im Tragetuch.
Weil ich denke, vielleicht kriegen wir auch mal Schwierigkeiten und dann freuen wir uns ja auch, wenn andere Hundehalter ihre Hunde zur Verfügung stellen.
Auch viele andere Universitätstierkliniken unterhalten solche Blutbanken, so Barbara Kohn. Ihr eigenes Haus rekrutiert die Spenden vor allem über direkten Kontakt zu Tierbesitzern und durch Mundpropaganda unter Hunde- und Katzenhaltern. Die Behandlung der Patienten bezahlen entweder die Besitzer selbst oder einschlägige Tierversicherungen.
Daniela Siebert aus Berlin. Und eine Meldung: Paris und vier weitere französische Großstädte haben ein Verbot von Pestiziden angekündigt. Die Ankündigung betrifft vor allem Unternehmen und Eigentümergemeinschaften, die Grünflächen unterhalten, etwa die staatliche Bahngesellschaft SNCF, die Glyphosat in großem Stil an Schienen einsetzt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Bio- und Naturprodukte liegen im Trend. Auch die Kosmetikindustrie will in diesem Bereich nicht zurückstehen. Allerdings sind Begriffe wie Natur- und Bio-Attribute nicht geschützt. Woran orientieren, wenn man Produkte ohne flüssige Kunststoffe und synthetische Inhaltsstoffe möchte, sagt Margret Bielenberg im Verbrauchertipp.
Aloe Vera, Oliven, Kamille. Wer solche Abbildungen auf Kosmetikprodukten findet, glaubt, Naturkosmetik in den Händen zu halten. Das ist oft nicht der Fall, sagt Silke Schwartau von der Verbraucherzentrale Hamburg. 16 Produkte hat die Verbraucherzentrale genauer unter die Lupe genommen.
Wir haben sehr viele synthetische Stoffe in angeblicher Naturkosmetik gefunden. Dazu gehören Silikone, Mineralölverbindungen, Parabene, unterschiedliche Duftstoffe synthetischer Art. Also man findet das ganze Spektrum, das auch in konventioneller Kosmetik enthalten ist. Vor allem hat uns gewundert, dass wir teilweise auch flüssige Polymere gefunden hatten. Also jetzt nicht unbedingt Mikroplastik, aber trotzdem flüssige Kunststoffe, die auch für die Umwelt äußerst problematisch sind.
Auch sprachlich bemühen sich die Unternehmen, sehr naturnah zu wirken, sagt die Verbraucherschützerin.
Hier habe ich ein Produkt Naturebox vor mir stehen und das suggeriert natürlich, oh, da kommt nur die ganze Natur drin vor oder es ist halt eine Avocado-Creme, Granatapfelcreme und sowas gibt es alles. Aber tatsächlich wird ja nicht der prozentuale Anteil später für Verbraucher ersichtlich und das kann auch nur eine Mini-Menge sein.
Wer bewusst nach natürlichen Produkten sucht, steht oft hilflos vor den Kosmetikregalen. Das geht Cornelia Elmer mittlerweile nicht mehr so. Die Hamburgerin hat helle, empfindliche Haut und sich schon seit einiger Zeit mit Naturkosmetik beschäftigt. Shampoos und Duschgel kauft sie zum Beispiel in der Naturkosmetikabteilung der Drogeriemärkte oder in Bioläden, die meist auch Kosmetik führen. Aufs Haarefärben muss sie trotz ihrer empfindlichen Haut nicht verzichten.
Ich benutze seit 30, 40 Jahren ein Tönungsmittel, das auf Henna-Basis ist. Und das mache ich eben auch ganz bewusst, weil ich auch da keine Chemie an meine Haare und an meine Kopfhaut lassen wollte.
Eine spezielle Gesichtscreme kauft sie in der Apotheke. Günstigere Cremes aus der Naturkosmetikabteilung der Drogeriemärkte müssen allerdings nicht schlechter sein. Nur die Bezeichnung Bio hilft nicht weiter, denn während bei Lebensmitteln die Bio-Kennzeichnung gesetzlich geregelt ist, ist der Begriff Bio bei Kosmetikartikeln nicht geschützt.
Für Verbraucher ist es zurzeit sehr schwierig, das richtige Label zu erkennen. Wir fordern ein staatliches und einheitliches, damit man mehr Orientierung hat. Zurzeit würden wir aber empfehlen zum Beispiel Natru, BDIH, Ecocert, also das sind so die, die man hauptsächlich hier findet.
Manche Menschen reagieren allergisch auf bestimmte Naturkosmetikprodukte. Da gilt es auszuprobieren. Die Verbraucherzentralen beraten bundesweit zum Thema Kosmetik. Auch Testergebnisse der Zeitschrift Ökotest beispielsweise können Orientierung geben. Wer sich für Naturkosmetik entscheidet, tut auch etwas für die Umwelt.
Traditionelle Naturkosmetikverbände haben auch Nachhaltigkeitskriterien mit auf ihrer Agenda. Viele beziehen Rohstoffe aus der Region, haben eigene Anbaufelder. Und das findet man halt bei den Marken, die doch bei Discountern auch vorkommen und sehr preiswert angeboten werden, eben häufig nicht. Hier hilft es mal, auf die Internetseiten zu schauen und zu gucken, was ist eigentlich alles noch mit der Marke verbunden. Denn Klimaschutz zum Beispiel ist ja zurzeit auch ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. In Frankfurt wurde heute Morgen die IAA eröffnet. Wie glaubwürdig ist die Autoindustrie in ihren Wendebemühungen? Das ist Thema in den Informationen am Mittag ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.